Also wir werden uns gleich noch zwei Geschichten durchlesen. Und diese Geschichten bilden aber eine Einheit und deswegen werden wir uns sie gemeinsam als Einheit anschauen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal Lukas 8, die Verse 40 bis 56 lesen und ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Lukas 8, Vers 40. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahmen ihn die Volksmengen auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus und er war Vorsteher der Synagoge und er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich angerührt? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Und während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Menschen ohne Optionen und ein König ohne Grenzen. Seit einigen Jahren liebe ich es, mich intensiv mit Kunst zu beschäftigen. Also jetzt nicht Kunst. Ich meine nicht damit, dass ich durch Kunstgalerien laufe. Das ist bestimmt auch spannend. Aber mit Kunst im weiteren Sinne, nämlich Musik, Gedichte, Literatur und so weiter. Warum? Weil ich glaube, dass Kunst, dass Künste auf eine eigene Art und Weise das Innere unseres Menschseins offenbaren. Mehr als irgendwelche theoretischen Texte. Songs, irgendwelche Lieder, Gedichte, auch Bilder, die Menschen malen, offenbaren oft, was sie im Innern herumtreibt. Und manchmal sind wir in dieser Form von Ausdruck ehrlicher mit uns selbst, als wenn wir einen einfach theoretisch rationalen Text schreiben würden. Und so ist es ein Lied, das auch, ich glaube, in Gottesdienst auch schon mal erwähnt habe, das mich immer wieder bewegt. Es ist ein Lied der Band Imagine Dragons, das Lied Demons, also Dämonen. Und dieses Lied auf subtile, auf eigenartige Art und Weise offenbart es eine innere Verzweiflung, die uns Menschen irgendwie rumtreibt. Nämlich, dass wir irgendwie gebunden sind, nicht so recht wissen, wodurch, aber auch diese Bindung nicht loswerden. In diesem Lied heißt es, I want to hide the truth. I want to shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. Ich will die Wahrheit verbergen, um dich davor zu schützen, aber dieses Biest in mir, ich kann es nicht verstecken. Und dann heißt es weiter im Refrain, When you feel the heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Also wenn du die Hitze spürst, schau mir in die Augen und du wirst die Dämonen sehen, die sich in mir verstecken. An einer Stelle ruft der Sänger dann aus, I am hellbound. Ich bin gebunden durch Finsternis. Dieses Lied auf seine eigene Art und Weise spricht von einer Gebundenheit. Und wenn man sich das Lied durchhört und durchliest, das Tragische dabei ist, es gibt keine Erlösung. Es gibt keine Antwort. Kein Ausweg. Der Text, den wir heute vor uns haben, diese vier Stories, die wir gerade durchgelesen haben, es sind vier Geschichten, in denen Menschen mit ihrer Kraft, ihrer Weisheit und ihren Optionen am Ende sind. Es sind vier Situationen größter Verzweiflung, sodass für Menschen nur noch eine einzige Option bleibt. Jesus. Jesus. Denn er ist der große König, dem niemals die Optionen ausgehen. Und so sehen wir nicht nur vier Geschichten größter Verzweiflung, sondern auch vier Situationen, in denen Jesus durch seine große Macht und seine verändernde Liebe Erneuerung schenkt. Und ich glaube, dass wir einige sehr wichtige Dinge aus diesem Text lernen können. Wir lernen, dass Gott uns manchmal in Situationen größter Verzweiflung gehen lässt, damit wir neu lernen, ihm unser gesamtes Leben anzuvertrauen. Wir lernen, dass Jesus mit seinem Wort Veränderung und Hoffnung in unser Leben bringen kann. Und wir lernen, dass es keinen Menschen und keine Situation gibt, die außerhalb der Reichweite der Gnade Gottes ist. Und ich will heute meine Predigt in zwei große Teile aufteilen. Wir wollen uns zunächst ansehen, die Situation, in der die Menschen hier stecken. Und dann wollen wir beobachten, wie Jesus in ihr Leben eingreift. Und die Überschrift verrät auch schon unsere Punkte, nämlich Menschen ohne Option und ein König ohne Grenzen. Das scheint nicht zu funktionieren. Eine Folie zurück, Martina. Dankeschön. Damit beginnen wir. Menschen ohne Option. Warst du schon mal so richtig verzweifelt? Ich meine nicht irgendwie eine oberflächliche Verzweiflung, ja, die uns überkommt, wenn wir merken, dass das WLAN ausgefallen ist. Ich meine nicht so etwas. Nein, ich spreche von einer tiefen, existenziellen Verzweiflung, die wir als Menschen in diesen Momenten erleben, wo uns deutlich wird, es gibt keinen Ausweg mehr. Alle Optionen, die ich hatte, sind ausgeschöpft. Ich komme mit meiner Weisheit, mit meiner Kraft hier nicht mehr weiter. Hast du dich schon mal völlig ausgeliefert gefühlt? So als wären alle Optionen vom Tisch. Es gibt keinen Ausweg mehr. Die Wände um dich herum werden immer höher und kommen immer näher. Lukas zeigt uns vier unterschiedliche Situationen, in denen Menschen an ihre Grenzen kommen. Ja, wir sehen hier die Jünger inmitten von tobenden Wellen. Ein Mann in einer furchtbaren Gebundenheit. Eine Frau, die durch ihre Krankheit völlig isoliert ist. Und einen Vater, der dem Tod seines Kindes ins Auge blicken muss. Und unser Text beginnt mit einer der berühmtesten Geschichten der Bibel, nämlich der Stillung des Sturms. Und ich glaube, dass diese Geschichte gewissermaßen eine Einleitung ist in diese Reihe von Situationen. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Er hatte sie selbst dazu aufgefordert, auf den See hinauszufahren. Das müssen wir auch beachten. Und dieser See ist bekannt für seine plötzlich aufkommenden Stürme. Das liegt daran, dass er zwischen Bergen liegt. Und einige von den Jüngern waren erfahrene Fischer. Nun kommt es aber zu einem Sturm, der selbst sie in Angst und Schrecken versetzt. Ja, und Vers 23 lesen wir, es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten hinzu, weckten ihn und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Ja, sie scheinen wirklich um ihr Leben zu fürchten. Sie sind mit ihrer Kraft, ihrer Weisheit, ihrer Expertise als Seefahrer am Ende. Und so bleibt für sie nur noch eine Option. Wir müssen Jesus wecken. Merkt ihr, mit was für einer Verzweiflung sie hier an ihn herantreten? Die Art, wie sie reden, macht das deutlich. Sie bitten Jesus nicht um Hilfe. Meister, wir kommen um. Das ist unser Ende. Jesus, wach auf, du solltest dabei sein. Ab Vers 26 begegnet uns die nächste dramatische Situation. Jesus kommt mit seinen Jüngern in der Landschaft der Gerasener an. Und es ist wichtig zu verstehen, dass sich Jesus damit auf heidnischem Gebiet befindet. Und das muss für die Jünger eine furchtbare Situation gewesen sein. Jesus bringt sie in heidnisches Gebiet. Das Erste, worauf sie treffen am Strand, ist ein nackter Mann, der schreiend auf sie zuläuft. Und ein paar Meter weiter sind 2000 Schweine. Das ist eine Horrorszene für einen gläubigen Juden. Aber Jesus geht dorthin. Und wir sehen diesen Mann, der furchtbar gebunden ist, der wirklich Schreckliches erleben muss. Er ist von Dämonen besessen. Mächte der Finsternis haben ihn komplett unter Kontrolle. Er kann nicht mal selbst seine Sprache oder seine Handlungen bestimmen. Er ist unkontrollierbar. Er zerreißt die Fesseln und läuft draußen in den Wüsten herum. Die Verse 27 und 29 beschreiben uns den Zustand dieses Mannes. Und wir müssen uns die Folgen dieses Zustands bewusst machen. Dieser Mann erlebte völlige soziale Isolation. Er war eine Gefahr für die Menschen. Und sie fürchteten ihn. Er hatte jede menschliche Würde verloren, lief nur noch nackt herum. Wie ein Tier trieb er sich draußen in den Wüsten umher. Das bedeutet, er hatte sogar selbstzerstörerische Tendenzen, weil draußen in der Wüste war Lebensgefahr. Da lief keiner freiwillig rum. Und in allem, was er tat und sagte, war er nicht frei, sondern kontrolliert. Und Jesu Gespräch mit ihm macht die Intensität seiner Besessenheit und Gebundenheit deutlich. Er fragt, wer bist du? Wie ist dein Name? Und der Dämon antwortet, nicht der Mann, Legion. Denn wir sind viele. Ein Kommentator hat zu Recht festgehalten, dass dies ein Bild einer furchtbaren Dehumanisierung ist, was wir hier sehen. Entmenschlichung. Dieser Mann hat alles verloren, was echtes Menschsein ausmacht. Würde, eine Bestimmung, Freiheit, Beziehungen. Es ist ein Bild tiefer Gebundenheit, für die es keine menschlichen Lösungen und Antworten mehr gibt. Aber Jesus geht zu ihm hin. Er geht zu ihm hin. In Vers 40 treffen wir dann auf einen Vater, dessen Tochter im Sterben liegt. Es ist aber nicht irgendein Vater, sondern es ist Jairus. Er ist der Vorsteher der Synagoge. Wir können also ziemlich mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wir es hier mit einem stadtbekannten, anerkannten und respektierten Mann zu tun haben. Dieser Jairus scheint wirklich am Ende und verzweifelt zu sein, denn er kommt zu Jesus, zu dem Jesus, den viele seiner Kollegen von die anderen angesehenen Juden, die Pharisäer und Mitglieder des Sanhedrins, abgelehnt haben, gehasst haben. Aber Jairus sieht keine andere Möglichkeit mehr. Seine Tochter liegt im Sterben. Und niemand kann ihm helfen. Und in seiner Verzweiflung wendet er sich an Jesus. Er riskiert damit sein Ansehen, den Respekt seiner Freunde und vielleicht sogar seine Stellung zu verlieren. Ihm ist es egal. Er geht zu Jesus. Und eingebettet in die Situation um Jairus Tochter, finden wir die letzte Situation unseres Textes. Hier begegnet uns eine Frau, die erstmal unbenannt bleibt. Allein das ist schon extrem bezeichnend, denn das ist ihre Realität. Anders als Jairus ist diese Frau unbekannt. Niemand kennt sie. Es ist eine Frau, die seit langer Zeit an einer furchtbaren Krankheit leidet. Sie leidet seit 12 Jahren an Blutfluss. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um eine abnormale Uterusblutung, eine niemals aufhörende Menstruation. Und in Vers 43 erfahren wir, wie verzweifelt ihre Situation ist. Sie hat ihren gesamten Lebensunterhalt für Ärzte ausgegeben, die ihr dann doch nicht helfen konnten. Und uns muss auch hier bewusst sein, diese Frau ist nicht einfach nur krank. Ihre Krankheit hat dramatische Folgen für sie. Aus levitischer Sicht ist sie unrein. Und das bedeutete, dass sie weder jemanden berühren, noch dass jemand sie berühren durfte. Seit 12 Jahren hat sie keine tröstende Umarmung mehr bekommen. Sie konnte an keiner Schulter weinen. Das ist ihre Realität. Und sehr wahrscheinlich war sie geplagt von einem furchtbaren Schamgefühl wegen ihrer besonderen Erkrankung. Das merkt man auch daran, dass sie unerkannt bleiben will. Sie möchte gar nicht, dass die Leute wissen, was sie gemacht hat und wer sie ist. Diese Frau leidet auf mehreren Ebenen. Denn die Tatsache, dass sie unrein ist, bedeutet nicht nur, dass sie nicht nur Leute nicht berühren darf. Sie darf auch nicht in die Synagoge. Sie darf nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Das ist eine Frau, die körperlich, psychisch, sozial und geistlich traumatisiert ist. Sie leidet in ihrem ganzen Dasein. Und in ihrer ganzen Verzweiflung bleibt für sie nur noch eine einzige Möglichkeit: Jesus. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden letzten Geschichten so ineinander verwoben sind. Jairus hat eine 12 Jahre alte Tochter, diese Frau ist seit 12 Jahren krank. Jairus ist der Vorsteher der Synagoge, sie darf nicht in die Synagoge. Jairus ist bekannt und respektiert, sie ist völlig unbekannt und wird gemieden. Und die Botschaft, die Lukas uns hier mitgibt, ist klar: Es gibt niemanden, der zu unrein, zu unbedeutend und zu verdorben ist, dass Jesus ihm nicht helfen könnte oder ihn nicht wahrnimmt. Und es gibt niemand, der so rein, so stark und anerkannt ist, dass er Jesus nicht bräuchte. Ja, wir haben also Jünger. Wir haben Jünger, die völlig die Kontrolle verloren haben um ihr Leben und um ihr Leben fürchten. Wir haben einen Mann, der eine schreckliche Gebundenheit versklavt ist. Wir trafen auf eine Frau, die in ihrer Unreinheit hoffnungslos isoliert ist. Und einen Vater, der miterleben muss, wie seine Tochter dem sicheren Tod entgegengeht. Verzweiflung mit Menschen ohne weiteren Optionen. Und bevor wir uns gemeinsam ansehen, wie Jesus in ihre jeweilige Geschichte hineinspricht, wie er eingreift, will ich, dass wir kurz innehalten. Ich will dich heute Morgen ganz persönlich fragen: Welches dieser Geschichten ist jetzt gerade deine? Welches dieser Geschichten ist jetzt gerade deine Geschichte? Gott hat diese Geschichten durch Lukas nicht einfach hingeschrieben, damit wir wissen, was Jesus damals für Wunder getan hat. Ja, Lukas hat sein Evangelium geschrieben an einen jungen Mann namens Theophilus, um ihn zu ermutigen. Aber ich glaube auch, dass Lukas diese 4 Geschichten, vor allem die 3 hinteren, geschrieben hat, weil sie gewissermaßen repräsentativ für unsere Erfahrung als Menschen sind, auch als Kinder Gottes. Deshalb nochmal meine Frage an dich: Welche dieser Geschichten ist vielleicht jetzt gerade deine Geschichte? Ist es die Geschichte der Jünger? Eine Geschichte der Verzweiflung? Ja, vielleicht bist du gerade in deinem Leben an einen Punkt gekommen, dass du das Gefühl hast, dass dir alles zwischen den Fingern zerläuft. Vielleicht hast du immer mehr das Gefühl, dass du die Kontrolle verlierst, dass dein Leben gerade im Chaos versinkt und dir einfach die Kraft fehlt, weiter zu kämpfen. Du hast keine Antworten mehr für die Probleme in deiner Ehe oder in deiner Familie. Es scheint alles vorbei zu sein. Ich komme um, Gott. Vielleicht hast du eine furchtbare Diagnose bekommen, die dir den Boden unter den Füßen wegzieht und du fühlst dich ausgeliefert, weil es so endgültig scheint. Oder ist dein Leben jetzt gerade eine Geschichte tiefer Gebundenheit, wie die des Gerasenas? Vielleicht bist du jetzt gerade tief gefangen in den Stricken einer Sucht, die dir mehr und mehr die Kehle zuschnürt. Eine Sucht, die dich immer lebens- und beziehungsunfähiger macht. Eine Sucht, die dich äußerlich, aber vor allem immer mehr innerlich zerstört. Sie raubt dir die Fähigkeit, verantwortungsvoll mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen umzugehen. Vielleicht mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Sie raubt dir die Fähigkeit, wirklich zur Ehre Gottes zu leben. Sie macht dir aus dir jemanden, der nicht frei, sondern getrieben ist. Eine Sucht kann so einnehmend sein, dass sie mehr und mehr deine Identität bestimmt. Und vielleicht schreit schon lange alles in dir nach Befreiung. Vielleicht ist dies auch deine Geschichte, weil du in eine tiefe Verstrickung geraten bist durch falsche, sündige Entscheidungen. Du hast dich immer mehr in einem undurchschaubaren Netz von Lügen und Halbwahrheiten verfangen, aus dem du nicht mehr rauskommst, weil dir der Mut fehlt, die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Und doch merkst du, wie diese Situation immer anstrengender und anstrengender wird und dir die Luft zum Atmen nimmt. Und die Frage ist, wie lange du diesen Druck noch aushältst. Gebundenheit kann sich auch in falschen, sündigen Denkmustern äußern, die unser Handeln und Fühlen kontrollieren können, sodass nicht mehr Gott und sein Wort unsere Identität und unser Denken über uns selbst bestimmen, sondern irgendwelche Werte, Maßstäbe und Ansprüche unserer Umwelt. Und es macht uns unzufrieden und unglücklich. Und es kann uns innerlich zerstören, weil wir niemals gut genug, stark genug und schön genug sind. Oder ist deine Geschichte die Geschichte der blutflüssigen Frau? Eine Geschichte quälender Isolation. Dies könnte deine Geschichte sein, wenn du seit Jahren mit Sünde in deinem Leben zu kämpfen hast, die immer wieder hochkommt. Und wegen dieser Sünde fühlst du dich mittlerweile nicht nur dreckig, sondern unwürdig und nicht liebenswert. Du hast es aufgegeben, daran zu glauben, Gott könne dich noch annehmen. Und du dürftest noch vor sein Angesicht treten. In deinem Herzen regiert nicht mehr das Bewusstsein, dass Gott dich liebt und rein gemacht hat, sondern Angst, entdeckt zu werden. Und so isolierst du dich immer mehr von Gott. Du fürchtest dich davor, was Menschen denken könnten, wenn sie erfahren, was in deinem Herzen abgeht. Und deswegen schweigst du und ziehst dich zurück und zurück und zurück. Deine Geschichte könnte aber auch die Geschichte von Jairus sein. Eine Geschichte zerbrochenen Glücks. Eine Geschichte, die mehr von Tod als von Leben gekennzeichnet ist. Und hier können wir ganz konkret sein. Vielleicht musstest du auch eines Tages der Realität des Todes ins Auge schauen. Und ich weiß, dass das für einige von unseren Geschwistern hier gilt. Einige von euch mussten eines Tages ihr eigenes Kind zu Grabe tragen. Du musstest erleben, wie jemand, den du liebtest, einfach so aus deinem Leben gerissen wurde. Wie dieses große Glück deines Herzens vor deinen Augen zerbrach. Und das hat deine Welt in sich zusammenstürzen lassen. Und du standst vielleicht an diesem Grab und die scheinbare Endgültigkeit dieser Realität, sie nagt bis heute noch an deinem Herzen. Und sie hat dazu geführt, dass du dich gegenüber Gott immer mehr isoliert hast. Es zerreißt dich. Aber Tod kann sich auch anders äußern. Und vielleicht stehst du jetzt gerade vor dem Scherbenhaufen deines Lebens oder deiner Ehe. Es ist kein Leben mehr da. So scheint es dir. Nur noch Tod. Und vielleicht scheint dir eure Beziehung nicht mehr reparierbar. Und alles, was du denkst und empfindest, ist, es ist vorbei. Das hier ist endgültig vorbei. Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Egal was deine Geschichte ist, egal wie stark deine Verstrickungen und wie groß deine Sünde ist, egal wie hoffnungslos deine Situation jetzt auch gerade für dich scheint und du alle Optionen ausgeschöpft hast, der Gott, dem die Optionen niemals ausgehen, ist mitten unter uns. Und er ist der Gott, der durch sein Wort und seinen Geist Neues schafft, zu neuem Glauben befähigt, Wunden heilt und uns tiefen Frieden schenken kann über die schlimmsten Wunden unseres Lebens durch sein Evangelium. Die vier Situationen sind nicht alles, was wir sehen. Wir treffen nicht nur auf Menschen ohne Optionen, sondern auch auf den allmächtigen, liebevollen König ohne Grenzen, der sich unserer Not annimmt. Und ich hoffe, du gehst jetzt mit mir mit in diesen Teil des Textes. Was denkst du, was dir in deiner Situation, in deiner Geschichte, die dir gerade vielleicht selber vor Augen abläuft, was dir neue Hoffnung geben kann, um weiter zu glauben, um weiterzugehen? Ich will dir sagen, was dir Hoffnung geben kann. Es ist nicht das Wissen darüber, was die Zukunft bringt. Es ist deine Beziehung zu Gott. Ist es nicht interessant, dass Hiob am Ende seines Leidens nicht weiß, warum er gelitten hat? Aber wen er kennt, ist Gott. Zukunftskenntnis gibt uns keine Hoffnung. Gottes Kenntnis gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung. Und deswegen geht es in Kapitel 8 und 9 im Lukas-Evangelium ganz stark um diese Frage: Wer ist dieser Jesus? Es geht darum, wer er ist. Und das gibt uns Hoffnung. Das macht unser Herz ruhig. Das gibt uns die Kraft, weiter zu glauben, weiter zu kämpfen. Und deswegen finde ich so toll, das Bild, das C.S. Lewis gebraucht, um Jesus zu beschreiben, ist für mich eines der passendsten Bilder. Er spricht über Jesus als einen Löwen, der sowohl absolut mächtig, aber auch wunderbar sanftmütig ist. Und diesen König, dem begegnen wir hier, wie er ist. Wir sehen, wie er in seiner Macht Neues schafft und Menschen heilt und wiederherstellt. Er ist ein König mit atemberaubender Autorität und Kraft, aber auch mit unglaublicher Liebe und Sanftmütigkeit. Ja, als erstes treffen wir seine Macht. Schaut mal, wie er hier handelt, mit was für einer Autorität. Habt ihr vielleicht diese Signalworte im Text entdeckt schon? Hier steht in Vers 24 in der Situation mit den Jüngern. Die Jünger bangen um ihr Leben und sie wecken Jesus auf. Das ist allein schon krass, dass er schläft in diesem Moment. Und was tut er dann? Jesus steht auf, Vers 24, und er bedroht den Wind. Und es wird still. In dem Moment, wo das Wasser die Stimme dessen hört, der es gemacht hat, wird es still. Und die Jünger staunen darüber. Wer ist dieser, dass ihm die Wellen gehorchen? Und die gleiche Autorität zeigt Jesus bei der Austreibung der Dämonen. Habt ihr gemerkt, wie die Dämonen auf Jesus reagieren? Vers 28. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes? Bitte quäle uns nicht. Sie fürchten ihn. Und dann lesen wir in Vers 29, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren, und er erlaubte es ihnen, in die Schweine zu fahren. Jesus hat die absolute Kontrolle über jede finstere Macht. Und es gibt nichts, was sich ihm in den Weg stellen könnte. Und in der Heilung der Frau sehen wir wieder, was für eine große Macht von ihm ausgeht. Sie greift nur für einen Moment nach seinem Gewand. Und sogleich, Vers 47, sogleich wird sie geheilt von einer Krankheit, die sie 12 Jahre geplagt hat. Und zuletzt, und das ist für mich das Bewegendste, zuletzt geht Jesus mit einigen seiner Jüngern und den Eltern in das Zimmer, wo dieses Mädchen liegt. Und Jesus steht in diesem Moment, in diesem Zimmer, dem größten und mächtigsten Feind des Menschen gegenüber, dem Tod. Und was sagt er? Kind, steh auf. Kind, steh auf. Das Wort Kind, das Jesus hier benutzt, ist eines der süßesten Begriffe, die es im Griechischen gibt. Jesus sagt nicht, steh auf von den Toten. Jesus spricht davon, dass dieses Kind schläft. Und er geht einfach nur hin, greift nach der Hand und sagt, Kind, steh auf. Die Endgültigkeit des Todes fällt in dem Moment zusammen, wo Jesus seinen Mund nur öffnet. Das muss uns bewusst sein. Wenn Jesus seinen Mund öffnet, und das wird er eines Tages am Ende aller Zeiten tun, wird die Endgültigkeit des Todes vorbei sein. Ja, und auch dein Kind, das du eines Tages zum Grabe tragen musstest, dessen Stimme du jetzt vielleicht so sehr vermisst, er wird genauso sprechen. Kind, steh auf. Steh auf. Und er wird es zu uns sagen, steh auf. Und der Tod wird besiegt sein. So mächtig ist unser Herr mit unvergleichlicher Macht und Autorität. Und es ist so wichtig, dass uns das bewusst ist. Wir haben einen großen, allmächtigen und souveränen König. Er ist der mächtige Löwe von Juda, dessen Brüllen die Finsternis vertreibt, dessen Stimme Veränderung schenkt, dessen Reden Leben wirkt. So mächtig ist er. Aber das ist nur eine Seite von Jesus. Und wir dürfen die andere auf gar keinen Fall verpassen. Er demonstriert nicht nur seine Macht, wir sehen auch seine große Liebe und Sanftmütigkeit, mit der er Menschen neues Leben schenkt. Schaut mal, wie er das tut. Das wird vor allem erstmal in der Geschichte des Gerasenas deutlich. Ja, Jesus macht sich ganz bewusst auf, um zu diesem Mann zu gehen. Das ist nicht nur einfach ein Heide. Das ist ein von Dämonen besessener Heide. Schlimmer geht's nicht. Aber Jesus nimmt sich seiner Gebundenheit an. Es gibt keinen Menschen, der zu verloren ist für Gottes mächtige Retterhand. Es gibt kein Herz, das zu gebunden und zu versklavt ist für seine souveräne und verändernde Gnade. Und schaut mal, was für eine riesige Veränderung hier stattfindet. In Vers 35, schaut mal, was da steht. Die Leute gehen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen bekleidet, vernünftig und zu den Füßen Jesu sitzen. Merken wir, was hier passiert? Lukas zeichnet uns das Bild eines Menschen, dessen Menschsein durch Jesus wiederhergestellt wird. Er war besessen, jetzt ist er frei. Er lief nackt durch die Gegend, jetzt ist er bekleidet. Er war unbändig, gefährlich und wild, lebte draußen in der Wüste, weit weg von anderen Menschen. Und jetzt? Jetzt sitzt er zu Füßen Jesu. Was für ein atemberaubendes Bild. Und Jesus gibt diesem völlig verlorenen Mann Freiheit, Würde, Annahme und zuletzt sogar auch noch eine Bestimmung. Geh zurück in dein Haus und erzähl, was Gott an dir getan hat. Und ganz besonders sehen wir Jesu Liebe in seinem Umgang mit dieser Frau. In ihrer ganzen Verzweiflung bahnt sie sich ihren Weg zu Jesus und tut etwas Skandalöses, etwas Unglaubliches. Sie, die unrein ist, greift nach dem Gewand Jesu. Hier sieht sie ihre einzige letzte Chance. Ich habe nichts anderes mehr. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe alles ausgegeben für Ärzte. Ich kann nicht mehr. Sie greift nach dem Gewand Jesu und wird augenblicklich geheilt. Und was mich noch mehr begeistert aber ist, was im nächsten Moment passiert. Jesus fragt, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Und dann kommt Petrus und Petrus hat so dieses Talent, Stille mit Dummheit zu füllen. Deswegen finde ich ihn sehr sympathisch. Natürlich weiß Jesus, wer ihn berührt hat. Er weiß das. Ja, Jesus, du siehst doch, drumherum sind ganz viele Leute. Ah, vielen Dank dafür. Aber schaut mal, was Jesus macht. Er fragt das nicht einfach so, sondern er möchte, dass diese Frau nach vorne kommt. Sie will verborgen bleiben. Das steht so hier, ne? In Vers 47, schaut mal da rein. Als aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb. Das war sie die letzten 12 Jahre. Verborgen. Kommt sie zitternd und wahrscheinlich weinend nach vorne und berichtete vor dem ganzen Volk, was passiert war. Was macht Jesus hier mit dieser Frau? Er will sie nicht einfach körperlich heilen. Er ruft sie aus ihrer Isolation. Er ruft sie nach vorne. Er ruft sie dort, wo sie alle sehen und hören können, in die Öffentlichkeit. Er will, dass sie ihre Geschichte öffentlich macht. Er holt sie aus der Isolation und was er dann tut, ist einfach nur wunderschön. Er aber sprach zu ihr: Tochter. Tochter. Es gibt keine einzige Stelle, wo Jesus wieder so jemanden nennt. Diese Frau, die namenlos, verstoßen und unbekannt war, steht plötzlich umringt von Leuten und der König des Universums sagt zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Was für einen wunderbaren König haben wir. Er heilt nicht nur ihren Körper, er heilt ihr Herz. Denn darum geht es ihm. Das andere wäre viel zu oberflächlich. Aber er bringt sie da aus ihrer Verborgenheit nach vorne, aus ihrer Isolation und nimmt sie an. Er heißt sie willkommen in seiner Familie. Merkst du, wie mächtig, aber auch wie sanft er ist? Wie sanftmütig und liebevoll? Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die Lukas uns hier mitgeben will durch diese drei Menschen. Das erste ist, es gibt kein Herz und kein Leben, das zu verloren ist für unseren Gott und für seine verändernde Macht und Gnade. Jesus, und das ist das Zweite, dieser König möchte durch die Kraft seines Evangeliums autoritativ und befreiend in deine persönliche Geschichte hineinsprechen und dir umfassende Heilung schenken. Jesus ging es niemals einfach nur darum, Menschen äußerlich zu heilen oder Tote aufzuwecken. Darum ging es ihm nie. Ist vielleicht eigenartig, das zu hören, aber 100% der Menschen, die Jesus geheilt oder von Toten auferweckt hat, sind wieder gestorben. Darum ging es ihm nie. Worum es ihm ging, ist eine innere Heilung, eine umfassende Heilung, die unser Herz berührt. Das merken wir auch daran, wie Lukas hier diese Heilung beschreibt. Im Griechischen, jetzt muss ich kurz das Griechisch auspacken, das mag ich eigentlich nicht, aber im Griechischen gibt es 3 Begriffe für Heilung. Und Lukas benutzt alle 3 in diesem Text. Den ersten benutzt er in Vers 43. Von denen haben wir unser Wort Therapie. Den nächsten benutzt er in Vers 47. Ist wieder ein anderer Begriff. Dann benutzt er aber 3-mal in unserem Text einen ganz besonderen Begriff. In Vers 36, Vers 48 und Vers 50. Und dieser Begriff heißt nicht einfach nur Heilung, sondern heißt umfassende Heilung und eigentlich vielmehr sowas wie Rettung. Rettung. Erlösung im umfassenden Sinn. Wir haben einen König, der Menschen durch seine große Macht und Autorität und seine große Liebe umfassende Rettung, Heilung und Erneuerung schenken will. Jesus tritt in das Leben dieser Menschen hinein. Er baut eine Beziehung zu ihnen auf und schenkt ihnen dadurch Freiheit, Sicherheit, Reinheit und eine Bestimmung. Jede dieser Geschichten spiegelt den Sieg des Kreuzes wider. Das, was wir in diesem Text sehen, ist ein Bild für das, was Jesus durch sein Evangelium an dir und mir tun will. Das Evangelium ist Gottes machtvolles und liebevolles Wort, durch das er Menschen umfassende Heilung, eine ganzheitliche Erlösung schenken will. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott in Christus die Macht der Finsternis, die Macht der Unreinheit, und die Macht des Todes besiegt hat. Alles die Dinge, die in unserem Text vorkommen. Und es ist die Botschaft, dass Gott auch die gesamte Schöpfung eines Tages zur Ruhe bringen wird. Und jetzt frag dich mal, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er die Macht der Finsternis, der Sünde und des Todes besiegt? Er ging stellvertretend für dich und mich ans Kreuz. Aber vorher stießen ihn die Menschen aus der Stadt. Sie nahmen ihm seine Kleider ab und entwürdigten ihn vor allen. Sie bespuckten den König der Könige, als sei er kein Mensch. Sie sahen ihn als Gefahr. Er wurde wie nichts geachtet, sagt uns Jesaja. Und dort am Kreuz nahm er deine und meine Unreinheit auf sich. Er wurde selbst zum Fluch und zur Sünde. Und wegen unserer Sünde wurde er isoliert von seinem Vater, als er dort hing wie der größte aller Verbrecher. Am Kreuz von Golgatha zog der Vater seine Hand zurück, als sein geliebter Sohn dein und mein Versagen auf sich nahm. Verstehst du das? Verstehst du das? Dort am Kreuz besiegte Jesus die Mächte der Finsternis, um uns von der Macht, Gebundenheit und Sklaverei der Sünde zu befreien. Dort am Kreuz wurde der ewige Sohn Gottes von der Liebe seines Vaters isoliert, weil er deine und meine furchtbare Unreinheit auf sich nahm, damit wir Frieden haben können mit Gott. Dort am Kreuz zog der Vater seine Hand zurück und ergab den Sohn in die Fluten seines gerechten Zorns, der uns hätte treffen sollen. Und deshalb, und nur deshalb, kommt Gott auch heute wieder zu dir, reicht dir seine Hand und sagt: Kind, steh auf. Kind, steh auf. Das ist das Evangelium unseres Königs. Durch den Glauben an dieses Evangelium sind wir gerecht und heilig vor Gott, rein gemacht und angenommen bis in alle Ewigkeit. Das Evangelium ist nicht nur einfach eine Botschaft, es ist die Kraft Gottes zu unserer Veränderung, durch die Gott uns, unser Herz, unsere tiefsten Wunden und auch unsere Beziehungen heilen kann. Und es ist egal, welche dieser Geschichten deiner eigenen gleicht. Im Evangelium deines Königs findet dein Herz die Heilung, den Frieden und die Freiheit, die es wirklich braucht. Hier findest du die Botschaft, dass du angenommen bist. Hier findest du ein tiefes Glück, nachdem sich dein Herz sehnt und das du momentan vielleicht noch in irgendeiner Bindung zu finden meinst. Hier findest du Vergebung all deiner Schuld und Sicherheit in den Armen deines Vaters, der dich Sohn und Tochter nennt. Der dich nicht hinausstößt oder ablehnt wegen deiner Sünde, sondern dich voller Freude annimmt, wenn du deine Schuld bekennst. Psalm 3, Vers 4 beschreibt Gott als denjenigen, der meinen Kopf hebt. Bei Gott brauche ich nicht geduckt rumlaufen. Er hebt meinen Kopf. Er hebt meinen Kopf. Ich darf befreit nach oben schauen zu ihm. Und hier am Kreuz, findest du auch immer wieder neue Kraft, um anderen zu vergeben, um deinen Ehepartner, der dich vielleicht furchtbar verletzt oder enttäuscht hat, zu lieben, um eine Beziehung, die völlig in die Brüche gegangen ist, wieder neu aufzunehmen. Warum? Weil er dich so unglaublich geliebt hat. Hier findest du die Zuversicht und die Gewissheit, dass dein König niemals die Kontrolle verliert und alles zu deinem Besten führt und lenkt. Auch wenn du gerade durch einen furchtbaren Sturm gehst. Und hier findest du zuletzt auch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und auch im Angesicht des Todes bestehen bleibt, weil er lebt und eines Tages sprechen wird und auch dich von den Toten auferwecken wird. Echte, schwere Leiden sind nicht zu ertragen, ohne die absolute Gewissheit, dass Gott bei dir und für dich ist. Und diese Gewissheit findest du am Kreuz. Die findest du am Kreuz. Und deshalb lass dir sagen, deine Geschichte ist nicht hoffnungslos. Sie ist nicht endgültig, wenn du an den glaubst, der mit einem Wort die Fluten zur Ruhe bringt und Tote ins Leben zurückbringt. Er wohnt in dir und in dir wohnt die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Es gibt keine Finsternis in deinem Herzen, die Christus nicht mit dem Licht seines Evangeliums ausleuchten könnte. Es gibt keine Bindung, die für Christus unüberwindbar ist. Und es gibt keine Beziehung, die so zerbrochen und so tot ist, dass Christus sie nicht durch die Kraft seines Evangeliums wiederbeleben könnte. Ich bitte dich deshalb, am Ende meiner Predigt, glaub nicht den Stimmen in deinem Herzen, die dir weismachen wollen, du seist zu unrein, zu sündig für Gottes Gnade. Glaub nicht der Stimme, die dir vorhält, deine Situation sei zu verstrickt, zu hoffnungslos. Glaub nicht der Stimme, die dir einredet, Gott habe dich verworfen oder gar abgelehnt. Stattdessen will ich dich auffordern, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Tritt raus aus der Verborgenheit deiner Bindungen und deiner unsichtbaren Unreinheit, die du mit dir rumträgst und dich quält. Leg deine Geschichte in seine Hand und sag ihm im Glauben, ich habe keine Option mehr, aber ich habe auch keine Kraft mehr. Lass deine Versuche, dich aus eigener Kraft zu bessern, ruhen. Lass deine Versuche, irgendwie selbst stark zu sein, beiseite. Und komm zu ihm wie diese Frau. Bahn dir deinen Weg durch die Menge. Tritt raus aus der Verborgenheit und lass Gottes Wahrheit in dein Leben sprechen. Und erlebe Befreiung. Greif nach ihm. Greif nach ihm im Glauben. Und hab keine Angst. Hab keine Angst, denn die, die zu ihm kommen, die nimmt er auf. Und er sagt ihnen, wie diesem Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur, glaube nur. Amen.